The Pioneer Morning Briefing mit Gabor Steingart.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist Montag, der 15. Juni. Und ich freue mich, wenn wir uns nachher sehen in Berlin in der Pioneer 2. Denn das Morning Briefing live findet heute statt mit dem Lufthansa-Chef Carsten Spohr. Und ich spreche mit ihm über die Flugindustrie, den Standort Deutschland, auch das, was mit den Kerosinpreisen und damit vielleicht auch mit unserem Sommerurlaub passieren könnte. Diskutieren Sie mit, seien Sie dabei. Ich habe für ein paar treue Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts ein paar Tickets zur Seite gelegt. Schreibt mir einfach schnell unter g.steingart@mediapioneer.com und dann sehen wir uns heute um 18.30 Uhr auf dem Schiff.
Gerade in diesen Zeiten können wir mutig und müssen wir mutig Veränderungen gestalten. Für ein digitales Deutschland, ein digitales Next Germany mit großen Chancen für Wachstum und Arbeitsplätze.
Der Digitalminister der CDU, Carsten Wildberger, sein Name, der will ein Digital Germany. Klingt super, da nicken alle ganz artig, vor allem im Deutschen Bundestag. Aber wehe, wehe, derselbe Minister wendet das Digitale mal selber an, dann... ja, dann gibt's analoge Konsequenzen. Carsten Wildberger hat sich Reden und Gastbeiträge in Zeitungen von KI mitschreiben lassen. Das ist zumindest mal der böse Verdacht, über den die Zeit aus Hamburg berichtet. Ein Namensbeitrag im Handelsblatt und einer in der FAZ. Am Sonntag seien laut einer KI-Detektierungssoftware ganz oder teilweise von Computern geschrieben worden. Die Zeit zitiert einen Sprecher des Ministeriums, der sagt, ja, auch Bundesminister Dr. Wildberger nutzt KI als Arbeitswerkzeug. Die genannten Texte wurden mit Unterstützung von KI erarbeitet. Zitat Ende. Donnerwetter. Ein Digitalminister nutzt digitale Medien und die Medien selbst werfen ihm das vor. Skandal. Und naja, er ist auch nicht der Einzige. Ist er auch nicht der Einzige, der das nutzt und nicht der Einzige, der sich wehren muss. Dem Mario Vogt, Ministerpräsident von Thüringen, geht's nicht besser. Die FAZ wirft ihm vor, er habe einen Beitrag für ihre Zeitung mit der KI geschrieben und das geht gar nicht. Also der Text wird jetzt gelöscht. Das heißt also zensiert. Nun gibt's ja bekanntlich viele Wege, die Zukunft zu verpassen. Die FAZ kennt sie offenbar alle. Die künstliche Intelligenz ist der neue Gegner. Nicht nur der Zeit, sondern eben auch der FAZ, deren Werbespruch eigentlich umgetextet werden muss. Denn dahinter steckt offenbar nicht mehr ein kluger Kopf, sondern ein echter Holzkopf. Beim Tagesspiegel dasselbe Trauerspiel. Der ehemalige Herausgeber Stefan Andreas Kastorf, der nach wie vor für die Zeitung schreibt, wurde jetzt von allen Aufgaben entbunden, also zu Deutsch gefeuert, weil er Meinungsstücke mit Hilfe der KI erstellt hatte. Die Geschäftsführung seiner Zeitung zerstört lieber seine journalistische Biografie, bis dahin tadellos, als das eigene Feindbild von der bösen KI. Deutschland, was ist aus dir geworden? Du warst einst das Land, der Erfinder, das Auto, die Aspirintablette, der Buchdruck, der Airbag, alles deutsche Erfindung. Aber lange her, ja. Heute wird im Silicon Valley erfunden, die KI, und wir erfinden dann die Regulierung dazu. In Deutschland, wo in den Redaktionsstuben und in der Politik vor allem eben dagegen gehalten wird. In diesem Klima einer vorsätzlichen Technologiefeindlichkeit, in der man lieber rote Zahlen schreibt, wie der Tagesspiegel, seit Jahrzehnten. Da hat's der moderne Journalismus schwer, da hat's überhaupt auch der Wiederaufstieg des Landes schwer. Denn diese Medienmanager, die bilden ja das kulturelle Hinterland einer Regierung, die sich dann wiederum in ihrer Neigung beim Konservieren, Subventionieren und Archivieren von Vergangenheit gar nicht mehr erst schämen muss. Einer der größten Kino-Hits der 80er war Zurück in die Zukunft.
Ich habe so viel Zeit, wie ich will. Ich habe eine Zeitmaschine. Ich kann etwas früher zurückkommen.
Deutschland im Jahr 2026 ist das Gegenteil von Zurück in die Zukunft. Es ist nach vorne in die Vergangenheit. Doch eins vergessen unsere lieben Technikfeinde in der Politik und in den Redaktionsstuben komplett. Nostalgie ist kein Geschäftsmodell. Die Welt wird uns für unsere KI-Feindlichkeit nicht bewundern, sondern bemitleiden. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Die Militärexpertin und ehemalige NATO-Strategistin Stefanie Babst spricht mit mir gleich über die beiden Kriege unserer Zeit, den in Nahost und den in der Ukraine.
Ich glaube, das Kalkül der Ukrainer ist, den Preis für Wladimir Putin hochzutreiben.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt reportiert auch heute wieder von den Finanzmärkten. Aber nicht nur, denn sie ist in Houston, wo Deutschland gegen Curaçao gespielt hat. Und sie wird uns sagen, was sie gesehen und gefühlt hat. Die Welt im Umbruch. Heute beginnt im französischen Evian der G7-Gipfel. 3 Tage lang beraten die Staats- und Regierungschefs der westlichen Industriestaaten. Im Fokus steht der russisch-ukrainische Krieg. Für morgen ist ein Treffen zwischen Zelensky und Trump geplant zumindest. Aber die gute Nachricht, auch der Deal zwischen Iran und USA wird natürlich das Top-Thema sein. Am Freitag soll tatsächlich ein Friedensabkommen unterzeichnet werden. Das hat die heutige Nacht ergeben. Darauf hat man sich verständigt. Das haben mittlerweile nicht nur das Weiße Haus bestätigt, sondern auch das iranische Außenministerium. Pakistan hatte das Ganze vorab vermeldet. Ich habe noch vor diesem Deal mit Stefanie Babst gesprochen. Sie ist Militärexpertin und ehemalige NATO-Strategin. Also sie war die ranghöchste Frau der NATO in Europa. Hören wir mal zu, was sie zunächst zum Thema Ukraine zu sagen hat.
Schönen guten Morgen, Frau Babst.
Einen schönen guten Morgen, Herr Steingart.
Wir haben ja 2 Kriege. Ich wollte mit Ihnen mal den Frontverlauf von beiden Kriegen auf dieser Erde abmarschieren. Fangen wir doch in der Ukraine an. Was denken Sie, sind wir dem Frieden, wie viele hier hoffen, näher gekommen?
In keiner Weise. Die gute Nachricht ist eigentlich nur, dass die Ukrainer eine sehr erfolgreiche Forward Defense Strategy umsetzen. Das heißt, sie greifen die Russen dort an, wo es ihnen wehtut, insbesondere im Bereich von Infrastruktur, aber auch was die Ölversorgung angeht, und tragen den Krieg damit ein Stück weit eben nach Russland. Sie haben außerdem sehr erfolgreich die Nachschub- und Versorgungslinien der Russen entlang der Krim gestört. Und all das lässt mich hoffen, dass die Ukrainer wirklich auch das Blatt ein Stück weit militärisch wenden können. Aber es gibt auf der russischen Seite politisch überhaupt gar keine Indikation, dass sich Putin da eines Besseren besinnt, sondern er wird an seinen strategischen Zielen weiter festhalten.
Und in Tschernobyl rund um dieses ehemalige Atomkraftwerk, da hat es ja auch gescheppert, dass sie auf ukrainischem Gebiet haben die Russen angegriffen.
Ja, einmal mehr. Und das tun sie ja durchaus auch, um eben immer mal wieder deutlich zu machen, wie groß der Schaden ist, den sie noch zusätzlich anrichten können. Was ich bemerkenswert finde, ist, dass die russischen Info-Ops und Psychological Operations, die sie ja insbesondere hier auch in Deutschland sehr erfolgreich machen, durchaus unverändert sind. Denn das zeigt daran, dass wir auch in Deutschland immer noch auf der Suche nach Fenstern sind, wo es denn vielleicht einen Frieden geben könnte.
Und Sie meinen, das gibt's gar nicht? Sie meinen, das Fenster gibt's gar nicht?
Nein, das Fenster gibt es nicht. Es gibt einen Aggressor, der an seinen Zielen festhält, und es gibt Unterstützer des Aggressors, insbesondere China, aber auch anderswo auf dieser Welt. Und wir sind dabei, immer noch nach einem Fenster zu schauen, das es nicht gibt.
Aber Sie glauben auch, dass die Ukraine aus diesem, Sie nennen das nach vorne Verteidigung, man könnte auch sagen, aus diesen Angriffswellen gegenüber dem russischen Territorium, dass sich daraus noch ein Sieg schmieden ließe?
Ich glaube, das Kalkül der Ukrainer ist, den Preis für Wladimir Putin hochzutreiben. Und der Preis, also der politische, ökonomische Preis, der gesellschaftliche Preis, der wird natürlich für Putin immer weiter steigen, weil er ja in keiner Weise seiner eigenen Bevölkerung deutlich machen kann, dass er auf der Siegesstraße ist. Die Botschaft, die er uns gegenüber, dem Westen gegenüber, deutlich macht, dass er eben nicht ablässt, ist ja eine, die auch wiederum mit der Realität nur bedingt etwas zu tun hat, weil er ja keinen Sieg davon trägt und auch wahrscheinlich nicht tragen wird. Also ich glaube, wir müssen sehen, dass die Ukrainer natürlich weiter an ihrer Verteidigungsstrategie festhalten wollen. Natürlich möchten sie am allerliebsten die Krim wieder zurückerobern und auch ihre besetzten Gebiete wieder zurückerobern und natürlich auch die dort lebenden Menschen befreien. Aber das wird sich ohne weiteres nicht so bewerkstelligen lassen. Vor allen Dingen auch, weil wir im Westen dazu nicht bereit sind, zu helfen, dieses Russland zurückzudrängen. Aber man kann den Preis hochtreiben.
Und dann gab es ja in der Nacht also diesen doch bemerkenswerten Deal zwischen Trump und den Mullahs. Was für ein Geburtstagsgeschenk zu seinem 80. Geburtstag. Der US-Präsident schreibt auf Truth Social, das Abkommen mit der Islamischen Republik Iran ist jetzt vollständig. Herzlichen Glückwunsch an alle. Hiermit genehmige ich ausdrücklich die gebührenfreie Öffnung der Straße von Hormuz und ordne gleichzeitig die sofortige Aufhebung der Seeblockade durch die US-Marine an. Schiffe der Welt, startet eure Motoren, lasst das Öl fließen. Zitat Ende. Naja, mal sehen, ob es wirklich so kommt mit dem großen Frieden. Wünschenswert wäre das auf jeden Fall. Noch ist der Deal nicht unterschrieben. Und nach den doch sehr vielen Ankündigungen von Trump muss man einen Rest an Skepsis sich bewahren. Mit Frau Dr. Babst habe ich über die militärischen Aspekte gesprochen, die weiterhin ja relevant sind.
Der zweite Frontabschnitt ist nicht minder heikel, vielleicht ökonomisch mit Blick auf Öl und die Aktienmärkte sogar fataler in seiner Wirkung auf unsere Wachstumszahlen, auf unsere Jobs hier. Was ist Ihre Einschätzung des Konflikts in Nahost? Gibt es da ganz konkret gefragt eine Eskalationsdominanz auf Seiten der USA? Könnte Trump diesen Krieg zu einem Sieg führen, zu einem militärischen Sieg?
Zunächst einmal ist ja das Ziel dieses Krieges komplett unklar bis zum heutigen Tag. Angefangen ist der Trump mal mit der Vorstellung, er könne einen Regimewechsel herbeiführen. Dann ging es um die Zerstörung des Nuklearprogrammes und der dahinterstehenden Technologien. Dann ging es ganz lange darum, die Straße von Hormuz in irgendeiner Form wieder zu deblockieren. Und jetzt geht es ihm, glaube ich, eher nur darum, deutlich zu machen, dass er den Amerikanern in irgendeiner Form erklären kann, er ist hier sozusagen der Gewinner dieses Konfliktes und er kann diesen Konflikt beenden. Aber militärisch und auch strategisch gesehen ist der Schaden, den er zusammen mit den Israelis dort in der Region angerichtet hat und natürlich auch wirtschaftlich angerichtet hat, enorm.
Aber könnte er denn, die größte Militärmacht der Welt, denkt ein Laie wie ich, könnte auch einem hochgerüsteten Iran am Ende doch zeigen, wo der Hammer hängt? Oder ist das eine Fehleinschätzung, weil die Verteidigung eines Landes leichter ist, als es zu besiegen?
Es gab eine Reihe von amerikanischen Präsidenten, die auch Mühe hatten zu begreifen, allein mit Blick auf die Landkarte, dass man den Iran wirklich nicht militärisch in die Zange nehmen und besiegen kann. Dagegen spricht allein, wie gesagt, die Geografie. Da sprechen Berge und Meeresengen und Meeresabschnitte und überhaupt die ganze Lage dieses Irans, die geografische Lage dagegen. Das hat auch Jimmy Carter und das haben auch andere dann irgendwann begriffen, dass man ein solch großes Land mit so vielen Menschen und einem Regime, das sich über Jahrzehnte wirklich ganz, ganz tief in diese Gesellschaft eingegraben hat, nicht einfach irgendwie umdrehen oder gar militärisch besiegen kann. Herr Trump und seine Berater haben das jetzt, glaube ich, auch ein Stück weit gemerkt und paddeln nun zurück. Ein wesentlicher, denke ich mal, Gewinn für uns alle wäre natürlich, wenn diese wichtige Handelsstraße von Hormuz deblockiert werden könnte und auf dieser Kontrolle, sag ich mal, über diese Straße werden auch weiter rein geografisch und politisch die Iraner sitzen. Wir haben sie ja nicht verdrängt oder vielmehr die Amerikaner haben sie nicht von ihren militärischen Stützpunkten dort verdrängt, noch haben sie ihr militärisches Potenzial wirklich nachhaltig limitiert. Das heißt, die Gefahr einer erneuten Eskalation ist eigentlich immer da.
Aber dann, also das mit der Geografie und der Größe des Landes, da gehe ich mit, Frau Babst, aber man denkt ja, dass so eine Meerenge, also eine Wasserfläche, da ist kein Berg, da wohnt auch gar keiner, dass sich das mit der größten Militärmacht der Welt doch wenigstens so freischießen ließe, dass die Öltransporte da durchgehen. Würden Sie sagen, als Militärstrategin, auch das gibt das Waffenarsenal der USA nicht her?
Nein, weil es nicht nur darum geht, die iranischen Stützpunkte sozusagen anzugreifen und ballistische Raketen, Drohnen, Unterwasserdrohnen und andere militärische Fähigkeiten des Irans mal eben auszuschalten. Also ich glaube, jeder von uns, der ein kleines Stückchen noch die Erinnerung hat an militärische Operation beispielsweise im Irak oder auch in Afghanistan weiß, wie komplex und wie langwierig also solche Operationen sind. Und dann müssten sie ja letztendlich auch in der Lage sein, bereit sein, mit Menschen, also mit Soldatinnen und Soldaten, die besetzten Punkte, die besetzten Ziele zu halten. Und das ist nochmal eine völlig andere Frage. Denn welcher amerikanische Präsident wäre bereit, mal eben 20, 30 oder 100.000 Soldaten dort zu stationieren, um eine Meerenge zu schützen? Also das ist schon mal eine völlig andere Geschichte. Und ich habe nicht den Eindruck, dass Herr Trump auch nur ansatzweise in diese Richtung denkt.
Frau Babst, für heute bedanke ich mich bei Ihnen für dieses Update.
Aber doch sehr gerne. Ihnen einen schönen Tag.
Around the world, the dream of every man, woman, and child. Back in the old days, Marco Polo did it the hard way. Here's the story of a modern Marco Polo.
Vor über 700 Jahren entdeckte Marco Polo Länder jenseits der europäischen Vorstellungskraft. Zentralasien und das heutige China zum Beispiel. Wir können es genauso machen wie Marco Polo, und zwar reisen wir gemeinsam, zum Beispiel nach China, im Rahmen unserer Pioneer Expedition. Hier öffnen sich Türen zu innovativen Firmen, zu exklusiven Treffen mit wichtigen Entscheidern vor Ort. Es geht darum, China aus sich heraus zu verstehen. Frank Sieren wird uns dabei helfen. Er ist Journalist und Asien-Experte. Er leitet diese China-Expedition. Er lebt seit 20 Jahren in Peking, kennt sich aus. Er zeigt Ihnen 10 Tage, 4 Städte und viele Betriebe. Ich würde sagen, dichter dran kann man nicht sein. Seien Sie dabei. Alle Infos finden Sie in den Shownotes. Neugierig sein lohnt sich.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Die hat für uns Anne Schwedt im Blick und die sagt uns jetzt, was in dieser Woche relevant für die Anleger wird. Da einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor. Ja, das wird eine kurze, aber doch extrem dichte und wichtige Woche. Im Mittelpunkt steht am Mittwoch die FED-Sitzung mit der Zinsentscheidung und auch dem ersten großen Auftritt des neuen Notenbankchefs Kevin Warsh. Alle warten darauf, ob er trotz hartnäckiger Inflation eher auf Zeit spielt oder einen sanfteren Kurs als sein Vorgänger andeutet. Parallel dazu kommen die Einzelhandelsumsätze für Mai und weitere Wirtschaftsdaten. Also man kann sagen, ein kompletter Gesundheitscheck für Konsum, Immobilienmarkt und Industrie. Spannend bleibt es aber auch vor allem politisch. Der Iran-Konflikt geht ja auf dem Papier zumindest zu Ende. Die USA und der Iran haben sich ja offenbar auf ein Friedensabkommen geeinigt, das alle Kampfhandlungen sofort beendet und die Straße von Hormuz nach der Unterzeichnung am Freitag wieder komplett öffnen soll. Trump hat bereits die mautfreie Öffnung und das Ende der US-Blockade angekündigt. Das nimmt perspektivisch den Druck von Öl- und Gaspreisen und damit auch von der Inflationsdebatte. Unternehmensseitig rücken Tech- und IT-Dienstleister diese Woche noch in den Fokus mit Terminen wie der HPE Discover oder den AWS Summit in New York und Zahlen von Accenture, Kroger und CarMax. Also spannende Woche auf jeden Fall.
So an, und dann warst du ja gestern Abend deutscher Zeit in Houston, da hat die deutsche Elf gegen Curaçao gespielt und du hast dir das Spiel angesehen im Stadion. Was hast du gesehen und gefühlt?
Also das war echt der absolute Hammer, Gabor, Gänsehaut pur, wirklich die ganze Zeit. Deutschland hat einfach mal sowas von abgeliefert, direkt nach 6 Minuten das erste Tor. Dann ein kurzer Schockmoment, als Curaçao tatsächlich ausgeglichen hat. Die Deutschland-Fans waren aber hier im Stadion in Houston in der absoluten Überzahl und konnten dann auch die Energie, kann man fast sagen, wieder direkt auf die Mannschaft übertragen. Und die hat dann irgendwie den Schalter auch wieder umlegen können und hat noch 6 weitere Tore rausgehauen. Am Ende stand es dann 7:1 und es wurden auch ganz viele Erinnerungen wach an das 7:1 Spiel gegen Brasilien. Vielleicht erinnerst du dich bei der WM 2014. Also ich muss dir sagen, ich bin immer noch komplett geflasht und freue mich jetzt auch richtig doll auf den Rest der WM. Das nächste Spiel gegen Ecuador nächste Woche in New York, das steht bei mir auch schon fest im Kalender und ich muss ehrlich sagen, ich habe auch schon kurz davon geträumt, wie krass wohl ein WM-Finale mit Deutschland in New York wäre. Aber da kosten aktuell die billigsten Tickets rund $10.000. Also ganz ehrlich, erstmal sehen, ob es überhaupt dazu kommt. So oder so, es bleibt spannend bei der WM, genauso wie an der Börse, Gabor.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass der Mann, der mit seinen Geschichten über Aliens weltberühmt wurde, tatsächlich an die Außerirdischen glaubt. Steven Spielberg, der ist bekannt für seine actiongeladenen Kinofilme Der weiße Hai. Indiana Jones, Jurassic Park, der Mann weiß, wie es geht. Ein Thema hat ihn seit seiner Karriere nicht losgelassen und besonders fasziniert.
E.T. nach Haus telefonieren?
E.T. nach Haus telefonieren.
Die Außerirdischen, E.T., die Geschichte eines Wesens aus den Weiten des Weltraums, eroberte in den 80er Jahren unsere Herzen. Schon Ende der 70er stellte sich Steven Spielberg in unheimliche Begegnung der dritten Art vor, wie das denn eigentlich wäre, wenn Geschöpfe fremder Planeten Kontakt zu uns aufnehmen würden.
Das Einzige, was diese Phrasen gemeinsam haben, sind 50
Ich hoffe
Mal.
Nur, dass wir uns verständigen können.
Was versuchen Sie uns zu sagen?
Wie es scheint, versuchen Sie sich mit uns auf ein Tonvokabularium zu einigen.
Das ist unser erster Schultag, Freunde.
Und jetzt hat Spielberg in einem Interview erzählt, dass er selbst an ein intelligentes Leben außerhalb der Erde glaubt. Und schuld sei sein Vater, einer der ersten Computeringenieure. Der habe schon sehr früh seine Theorien über Außerirdische mit dem Sohn geteilt.
My dad really put it into my mind that we are not alone. He wasn't talking about Earth. He was talking about the cosmos. He said there's intelligent life out there. And my dad read a lot of science fiction. So I was born believing that out there life exists, intelligent life exists.
Die Marsmännchen haben den kleinen Steven nicht mehr losgelassen. Jetzt ist der Mann fast 80 und hat trotzdem wieder einen neuen Film über die Enthüllung der Existenz von Außerirdischen gedreht und produziert. Disclosure Day heißt das Ganze, läuft seit kurzem im Kino. Tag der Wahrheit, das ist die deutsche Übersetzung der deutschen Verleiher. Naja, dass diese Wahrheit ausschließlich aus Träumereien, also aus Unwahrheiten besteht, muss uns hier nicht stören. Die Wahrheit ist es leider gewohnt, dass man mit ihr nicht so sorgfältig umgeht.
Dreams are my reality, the only kind of real fantasy. Illusions are a common thing. I try to live in dreams. It seems as if it's meant to be.
Ich wünsche Ihnen einen kraftvollen Start in diese neue Sommerwoche. Morgen hören Sie aus diesem Studio meine Kollegin Carina Mössbauer. Bleiben Sie mir, bleiben Sie ihr gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
And loving seems alright.